Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet. Dein Wochenimpuls für weniger Grübeln und mehr Klarheit im bunten Familienabenteuer. Mit mir, Isabel Demirel, im Hi Baby Podcast. Heute mit einem Satz, der in ganz vielen Familien klingt wie ein Mantra und gleichzeitig wie ein Fluch. Wir müssen dieses Problemverhalten endlich in den Griff kriegen. Habt ihr diesen Satz schon mal selbst gesagt oder gedacht? Oder heute vielleicht schon mal gedacht? Wutanfall, Eskalation, Schulverweigerung, Türen knallen, wüsteste Beschimpfungen, Beißen, Schreien, der provoziert, die manipuliert, der will einfach seinen Willen durchsetzen und du stehst daneben. Also, ne, das sind jetzt in Anführungszeichen, das ist nicht, was ich behaupte, sondern also, wenn andere dann sagen, der provoziert dich, die manipuliert dich, der oder die will einfach nur seinen, ihren Willen durchsetzen. Und du stehst daneben und denkst dir, was mache ich eigentlich falsch? Warum hilft hier eigentlich nichts? Und warum kommt das vielleicht auch immer wieder? Heute drehen wir den Blick, nicht romantisch und auch nicht weichgespült, sondern eher strategisch klug, weil dieses Rumdoktern am Verhalten sich oft anfühlt, als würdest du ein Pflaster auf einen Wasserrohrbruch kleben wollen. Und das Wasser kommt immer und immer und immer wieder durch und du bist irgendwann so erschöpft und hast das Gefühl, du hast auch keine Pflaster mehr übrig. Wie immer im Aha-Moment starte ich mit einem kurzen Mini-Wissensblock. In Leitlinien und evidenzbasierten Ansätzen gilt als Best Practice, wenn das Verhalten eines Kindes herausfordernd ist, dann schaut man auf die Funktion und die Auslöser und nicht nur auf die Oberfläche. Ist vielleicht so ein bisschen, ne, wie wenn du krank bist, dann ist es ja auch oft einfach, dir geht's nicht gut, du nimmst eine Ibuprofen und machst aber genauso weiter wie davor und dann hast du vielleicht 2 Tage später, sagen wir mal, Kopfschmerzen. Ne? Du hast Kopfschmerzen, nimmst eine Ibu, aber veränderst nichts an deiner Art und Weise zu leben oder an deinem Verhalten oder an deiner Gangart. Und dann hast du wieder Kopfschmerzen, dann hast du wieder Kopfschmerzen. Und das ist so dieses, wenn du dann immer eine Ibu einwirfst, dann bist du auch immer nur an der Oberfläche. Und wenn du dann mal anfängst, vielleicht mal zum Arzt zu gehen, mal zu gucken, kommt am Ende raus, du brauchst eigentlich eine Brille. Und diese Ibu hat zwar kurzzeitig gewirkt, aber natürlich kommen die Kopfschmerzen immer wieder, weil du immer wieder kurzsichtig bist, ne? So als Metapher. Und die NICE-Leitlinie empfiehlt bei herausforderndem Verhalten, dass man eine funktionale Analyse als Eltern vornimmt. Trigger und aufrechterhaltende Faktoren identifizieren. Und da geht es auch um so Dinge wie körperliche Ursachen, soziale Umgebung, physische Umgebung, inklusive sensorischer Faktoren. In der autismus-spezifischen Versorgung betont auch die AAP, das ist die American Academy of Pediatrics, dass herausforderndes Verhalten im Rahmen einer umfassenden Einschätzung betrachtet wird. Also man guckt immer, was ist im Umfeld los, was für Komorbiditäten gibt es und auch was für medizinische Faktoren gibt es. Also das wird nie einfach nur separat betrachtet. Es gibt einen gut untersuchten, wirksamen Ansatz bei starkem Problemverhalten, bei Kindern mit Autismus jetzt speziell, der heißt FCT, Functional Communication Training. In einer randomisierten, kontrollierten Studie mit Kindern mit Autismus hat dieser Kommunikationsansatz das Problemverhalten von autistischen Kindern signifikant reduziert. Dazu dann gleich noch mehr. Was ich mit diesen ganzen komplexen, schwierigen Wörtern eigentlich sagen will, ist, wenn du nur am Verhalten schraubst, ohne die Stressoren, Sensorik und Bedürfnisse zu verstehen, dann behandelst du eben oft das Symptom und wenn du die Ursache findest, dann verändert sich das Spiel. Also der erste Aha-Moment ist, Problemverhalten ist häufig ein Signal. Wenn dein Kind plötzlich, ja, sehr häufig herausforderndes Verhalten zeigt, viel schreit, haut, beleidigt, verweigert oder auch komplett dicht macht, dann ist das meistens Kommunikation, mit der das Kind ausdrückt, es ist gerade zu viel, ich kann nicht mehr, ich komme hier nicht alleine raus, ich verstehe es gerade nicht oder ich brauche Hilfe. Und das ist auch der Grund, warum Strafen, Drohungen oder auch endlose Diskussionen überhaupt nichts bringen, ja? Du sprichst dann über das Benehmen des Kindes und das Nervensystem des Kindes schreit gerade Überleben. Zweiter Aha-Moment, Verhalten ist das letzte Glied einer Kette. Viele Eltern sehen nur das Herausfordernde der Verhalten, ne? Also nur diesen Knall am Ende. Aber davor ist ganz schön viel passiert. Vielleicht ist es eine Kombination aus zu wenig Schlaf, morgens Stress, Schule laut, viele Reize, Konflikte in der Pause gehabt, Hunger gehabt, weil das Essen nicht gepasst hat und zu Hause ist dann nur noch wenig Anforderung für das Kind und dann rastet es halt aus, ne? Oder dann gibt es diesen Knall. Und wenn man dann bei diesem Knall erst ansetzt und irgendwie sagt, hey, immer wenn du nach Hause kommst, schreist du erstmal los oder immer wenn du nach Hause kommst, dann beleidigst du uns erstmal alle, hör sofort auf damit, dann übersiehst du das eigentliche Problem. Und genau das empfehlen eben auch Leitlinien. Nicht nur die Situation zu sehen, sondern zu überlegen, was sind die Trigger und was ist der Kontext, damit sich das überhaupt verändern kann. Dritter Aha-Moment, Sensorik ist nicht zu unterschätzen. Und damit meine ich, gerade bei Kindern im neurodivergenten Spektrum, dass ihr auch an Dinge denkt wie Lichter, Geruch vom Essen, die kratzige Hose, die kleine Schwester, die die ganze Zeit singt, der Hund vom Nachbarn, der die ganze Zeit bellt und das Nervensystem ist einfach schon durch. Und wenn das Kind dann eben wegen vermeintlicher Kleinigkeiten explodiert, ist es einfach das, so der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aha, Moment Nummer 4. Unerfüllte Bedürfnisse sind oft total basic. Manchmal sind die größten regelmäßigen Auslöser für herausforderndes Verhalten wirklich Sachen, wo man sich am Ende denkt, oh nee, oder? Das ist das Problem. Also vielleicht trinkt das Kind aus irgendwelchen Gründen in der Schule oder im Kindergarten viel zu wenig oder isst viel zu wenig. Also dass man das auch erstmal hinterfragt. Also ich versuche jetzt mit euch durchzugehen, was könnten die Punkte der Kette sein, die dann am Ende zu diesem Knall führen. Und das sind eben oft Sachen, an die Menschen ohne Neurodivergenz gar nicht so denken. Und damit meine ich eben Hunger, Durst, Müdigkeit, also wie war eigentlich die Nacht, wie ist zurzeit die Schlafqualität, Schmerzen, geht es dem Kind vielleicht einfach nicht gut, hat es vielleicht einfach seit einer Woche Kopfschmerzen oder auch sowas wie Verstopfung. Und ja, bei neurodivergenten Kindern werden körperliche Symptome oft ganz anders wahrgenommen. Das heißt, die sagen das vielleicht gar nicht von sich aus. Sie sagen vielleicht nicht, ich habe seit einer Woche jeden Tag Kopfschmerzen. Oder ich liege jede Nacht 2 Stunden wach im Bett. Ne? Also nicht, dass die jetzt vielleicht unbedingt sagen 2 Stunden. Aber das sind so Faktoren, da könnt ihr einfach mal entweder das Kind direkt fragen oder mal ein Augenmerk drauf haben und gucken, schläft mein Kind vielleicht seit genau dieser Zeit jede Nacht 1 Stunde zu wenig. Was auch total hilfreich sein kann, ist, dass ihr mal im Umfeld fragt, in der Schule, im Kindergarten oder bei der Ergo, der Logo, wo auch immer das Kind sonst noch ist, ist gerade irgendwas auffällig? Ist gerade vielleicht in der Schule auch irgendwas Thema, was das Kind vielleicht beschäftigt, was das Kind stresst oder macht das Kind vielleicht auch gerade einen enormen Entwicklungsschub? Macht das Kind gerade einen total krassen kognitiven Sprung oder gab es gerade einen Durchbruch bei der Ergo oder bei der Logo? Und manchmal sind auch herausfordernde Verhalten durch einen neuen, durch wirklich so eine neue Fähigkeit zu erklären. Und die muss das Kind vielleicht auch erstmal verarbeiten oder verdauen. Also zum Beispiel, wenn Kinder, ich glaube, zwischen dem 3. und dem 4. Lebensjahr oder dem 2. oder 3., da gibt es so einen Sprung, wo das Kind plötzlich, wenn es diesen kognitiven Sprung hat, hat es nicht mehr einen Radius von 2 Metern Wahrnehmung, sondern von 20. Und wenn der dann stattfindet, das ist ja auch immer individuell vom Alter, und das Kind springt von Radius 2 Meter Wahrnehmung auf 5 Meter Wahrnehmung, das kann das Kind ja nicht verbalisieren, das ist noch viel zu klein. Es zeigt es aber, indem es vielleicht an einem Fort herausforderndes Verhalten zeigt. Und wenn man an sowas auch denkt, dann ist es einem plötzlich klar, ne? Und man versteht und denkt so, okay, wow, klar, davor ging das Kinderturnen noch. Jetzt mit dem Radius von 20 Metern ist Kinderturnen eine absolute Überforderung des Nervensystems. Aha-Moment Nummer 5. Schulverweigerung ist selten kein Bock. Schulverweigerung klingt im ersten Moment erstmal so wie, mein Kind ist unmotiviert. Wenn das Kind morgens da sitzt und Bauchschmerzen vortäuscht oder tatsächlich krank zu sein vortäuscht, ne, oder sagt, boah, ich möchte auf gar keinen Fall heute in die Schule gehen. Es ist in vielen Fällen eher Angst, Überforderung, soziale Unsicherheit, Reizflut, Leistungsdruck oder halt dieses generelle, ey, ich bin gerade am Limit, ich brauche eine Pause. Und wenn das Nervensystem an diesem Punkt ist, dann sagt das Kind, oh, ich habe heute einfach keinen Bock. Aber eigentlich meint es damit, ich kann gerade nicht mehr. Und wenn man da nur am Verhalten arbeitet und sagt, du musst aber trotzdem hin, ne? Aber Schule ist Pflicht, du bist doch gar nicht krank. Aha, sobald ich dich zu Hause lasse, sind die Bauchschmerzen plötzlich weg. Und man das Kind dann trotzdem schickt, eskaliert es oft weiter. Wichtig ist auch hier, die Stressoren zu finden. Also was ist gerade eigentlich los? Was ist vielleicht im Klassenzimmer das Problem, im sozialen Gefüge der Klasse gerade Thema? Gab es vielleicht irgendeinen Streit mit einem anderen Mitschüler? Also da muss man dann wirklich, oder auch eben Kindergarten, ne, muss man dann auch wirklich mal mit den Lehrern oder den Erzieherinnen ins Gespräch kommen. Ist vielleicht die Busfahrt irgendwie schwierig? Sind die Pausen schwierig? Ist gerade vielleicht auch einfach die Situation im Garten, wenn ein Kind im Kindergarten jetzt jeden Tag plötzlich in den Garten gehen muss, weil das Wetter besser wird und der Garten ist vielleicht auch einfach schrecklich hell und die Sonne ist einfach total störend, ne? Also wenn ihr anfangt zu gucken, was steckt hinter dem herausfordernden Verhalten, da öffnet sich dann der echte Hebel. Aha-Moment Nummer 6. Wenn du die Funktion triffst, verändert sich das Verhalten. Und da wird es jetzt richtig entlastend. Es gibt eine starke Evidenz dafür, dass Interventionen, die an der Funktion ansetzen, tatsächlich wirken. Also das ist dieses Functional Communication Training, das ich vorhin erwähnt habe. Das Kind lernt eine Alternative, um ein Bedürfnis zu kommunizieren. Also Pause, ich brauche eine Pause, ich brauche gerade Hilfe, ich brauche gerade Ruhe, anstatt es über eine Eskalation auszudrücken. Also das ist jetzt sehr theoretisch, deswegen gebe ich dir einfach mal ein konkretes Beispiel, damit du es sofort verstehen kannst. Situation, das Kind soll Hausaufgaben machen. Und immer, wenn du das Kind dazu aufforderst, hey, Hausaufgabenzeit, fängt das Kind an zu schreien, es versteckt sich, setzt sich erst überhaupt nicht an den Tisch oder rennt weg. Du siehst Wutausbruch, Fehlverhalten. Die Funktion dahinter, das ist, was ich mit Funktion eben gemeint habe, die Funktion des Kindes dahinter, also hinter diesem herausfordernden Verhalten, ist Flucht aus Überforderung. Und wenn man jetzt nur am Verhalten arbeitet und sagt, hey, den Stift in der Gegend rumzuschmeißen, das geht überhaupt nicht, du setzt dich jetzt hier hin, dann bleibt ja diese Überforderung bestehen. Und wenn man versucht, die Funktion zu treffen, dann macht man sozusagen die Flucht daraus möglich, ohne dass es eskaliert. Also zum Beispiel, die Funktion ist ja in diesem Fall, dass das Kind überfordert ist. Und dass man dann guckt, wie könnte man diese Überforderung verhindern, indem das Kind vielleicht die Hausaufgaben in 3 kleinen Blöcken macht, indem das Kind eine Sanduhr hingestellt bekommt, eine 3-Minuten-Sanduhr zum Beispiel, und wenn die abgelaufen ist, dann darf es 5-mal Trampolin hüpfen. Oder indem man das mit dem Kind zusammen macht oder indem man, ne, so einfach mit dem Kind versucht zu schauen, Was hilft dir jetzt, mit den Hausaufgaben besser klarzukommen? Vielleicht magst du die Hausaufgaben unter dem Tisch machen. Vielleicht möchtest du die Hausaufgaben im Liegen machen. Und dann bekommt sozusagen das Nervensystem das Gleiche, also eben Entlastung, nur ohne das herausfordernde Verhalten. Und das Schöne ist, dass das Kind dadurch lernt, oh wow, ich muss mich nicht immer so herausfordernd verhalten, um etwas anderes zu bekommen, und kann dann dadurch auch eventuell für die Zukunft lernen, seine Bedürfnisse klarer auszudrücken. Das ist natürlich auch immer eine Frage von kognitiver Reife und generell auch, wie alt das Kind ist. Weil ich das so wichtig finde, gebe ich dir noch ein zweites Beispiel. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ihr in den Supermarkt geht, rennt dein Kind komplett wild in der Gegend rum, möchte alles kaufen, was ihm gefällt, und akzeptiert überhaupt nicht, wenn du sagst, dass es das nicht gibt. Die Funktion dahinter könnte sein, dass das Kind versucht, sich von diesen ganzen stressenden Reizen abzulenken, indem es sich auf Sachen fokussiert, die es mag. Und hier wäre jetzt eine Alternative, also die Funktion zu nutzen, dass man dem Kind eben Kopfhörer mitgibt, es einfach vors Handy setzt im Einkaufswagen oder mit dem Kind ein Handzeichen ausmacht, wenn es ihm zu viel wird. Oder für sich selbst sagt, okay, ich versuche den Einkauf maximal kurz zu gestalten, wenn mein Kind dabei ist, maximal 5 Artikel zu kaufen, die ich mir vorher schon genau überlegt habe. Das sind jetzt 2 konkrete Beispiele für dieses sehr abstrakte Functional Communication Training, FCT, gewesen. Und konkrete Alltagstipps für dich, die du nun umsetzen kannst, wären der 60-Sekunden-Detektivblick. Was ist der Job dieses Verhaltens? Dass du wirklich mal guckst, okay, wenn es knallt, wofür ist das jetzt gerade die Lösung? Ist es die Flucht vor Überforderung? Möchte das Kind sich jetzt Hilfe holen? Möchte das Kind die Kontrolle zurückgewinnen? Möchte das Kind Reize stoppen? Oder möchte es vielleicht auch einfach stresslos werden? Und das muss man nicht sofort erkennen und auch nicht sofort wissen, aber man kann sich da mal rantasten. Und allein schon dieser Blickwinkel verändert alles. 2. Idee, die 3S-Checkliste vor jeder Erziehungsmaßnahme. Bevor du korrigierst, check mal 3 Dinge ab. Schlaf, wie war die Nacht? Snack, wie ist gerade der Blutzucker? Hat das Kind vielleicht Hunger? Und 3. Sensorik, welche Reize knallen gerade? Und wenn eins von diesen 3S wenn man so bildlich sprechen will, wenn eins von diesen 3S im roten Bereich ist, dann bringen Konsequenzen selten den großen Durchbruch und es braucht erstmal Regulation. Mein 3. Tipp für den Alltag ist, es ist ein bisschen aufwendiger, aber es ist dafür umso zielführender oder umso aufschlussreicher. Das ist ein Mini-Funktionsprotokoll, das ihr mal für euch machen könnt. Ich empfehle es am besten für eine Woche zu machen, dass ihr euch mal kurz notiert, was war vor diesem herausfordernden Verhalten, also direkt davor, wo war es, wie spät war es, was gab es vielleicht für Geräusche, was gab es für Anforderungen an das Kind oder welche Übergänge gab es, was macht das Kind gerade herausfordernd? Also wirft es, schreit es, läuft es weg, beleidigt es, haut es? Und was passiert danach? Wie geht ihr damit um? Und das ist einfach so ein bisschen so ein funktionales Denken, wo man dann vielleicht Muster erkennen kann und sagen kann, okay, guck mal, immer wenn wir das machen, passiert das. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, also lass uns doch mal was anderes ausprobieren. Mein 4. konkreter Alltagstipp ist, wenn du merkst, es kippt gerade, weniger reden, mehr handeln. Also viele Eltern fangen dann immer an direkt so, aber hey, und jetzt, und komm doch, und fangen an mit dem Kind zu diskutieren und auf das Kind einzureden, sich zu beschweren. No judgment, ne? Also ich mache das selbst auch oft. Es ist ja immer so, das eine ist ja die Theorie und das andere ist die Praxis. Aber das hilft ja nicht, ne? Was viel mehr hilft, ist, dass ihr zum Beispiel eurem Kind einfach wortlos die Kopfhörer bringt oder dem Kind wortlos sein Lieblingsgetränk hinstellt oder das Kind wortlos in den Arm nimmt, ne? Oder wortlos aufs Sofa begleitet oder wortlos einfach mit ihm in einen reizarmeren Raum geht. Also einfach so nach dem Motto Krisenmanagement fürs Nervensystem. Fünfter Punkt für alltagsnahe Tipps, dass ihr euch eine Alternative zur Eskalation baut. Dass ihr eine Ersatzhandlung mit eurem Kind übt, wenn es natürlich ruhig und entspannt ist und auch kognitiv dazu in der Lage ist, dass ihr mit eurem Kind vereinbart, hey, wenn du merkst, es ist gerade alles heftig, es ist gerade alles kacke für dich, dir geht's nicht gut, dass es entweder eine bestimmte Karte holt und hoch zeigt oder ein Handzeichen macht, so stopp, oder dass es einfach ein Codewort sagt. Und das kann ja auch, also es kann wirklich so ein Insiderwort sein, Hund oder Blau oder Himmel. Und ihr wisst dann, okay, meinem Kind geht's gerade nicht gut. Also zusammenfassend, wenn du nur am Problemverhalten schraubst, dann arbeitest du oft am Symptom und du arbeitest dich halt zu Tode. Ne? Das ist halt so wie ein Hamster im Hamsterrad. Du rennst und rennst und rennst und bist erschöpft und du bist müde und nichts verändert sich. Wenn du Stressoren, Sensorik und Bedürfnisse findest, löst du den Knoten an der Wurzel. Eventuell ist für dich auch nochmal die Podcast-Folge, die es am Sonntag gab, über das PDA-Profil bei Kindern interessant, wenn du sagst, es geht bei meinem Kind vor allem darum, die Kontrolle zurückzuverlangen oder sobald ich mal eine Anforderung an mein Kind stelle, kommt dieses herausfordernde Verhalten, dann hör dir dies sehr gerne nochmal an. Und der größte Shift ist einfach zu verstehen, dein Kind kämpft nicht gegen dich, sondern sein Nervensystem kämpft für sich. Ne? Also das Kind kämpft für sich und für sein eigenes Seelenwohl und es kämpft nicht gegen dich. Und du darfst dir wie immer einen von beiden Sätzen mitnehmen, wenn du magst, oder auch deinen ganz eigenen bilden. Ich biete dir hier nur was an. Der erste Aha-Satz könnte sein, ich muss Verhalten nicht bekämpfen. Ich darf verstehen, wofür es die Lösung ist. Und der zweite ist, mein Kind ist nicht gegen mich. Sein Nervensystem kämpft und ich werde zur Verbündeten. Und wenn du diesen Perspektivwechsel noch vertiefen willst, in meinem Buch Anders glücklich geht's genau darum. Mein Buch kannst du jetzt kaufen, den Link findest du in den Shownotes. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Wir hören uns am Sonntag wieder zu einer regulären Hi Baby Folge. Recap! It's Recap Time! März-Recap. Oh, da gibt es viel zu erzählen. Puh, das könnte eine lange Folge werden. Ich erzähle euch, wie unser März so war, mit allen Highlights und Lowlights. Das wird eine Folge. Viel Spaß. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.